Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mitten im deutschen Hochsommer kam heute eine gute Nachricht von der Bundesnetzagentur. Die Gasspeicher in Deutschland sind bereits jetzt zu 3/4 gefüllt. Eine Marke, die eigentlich erst in 2 Wochen hätte erreicht werden sollen. Wir berichten gleich. Im Kriegsgebiet in der Ukraine bleibt die Lage um Europas größtes Atomkraftwerk angespannt. Russland und die Ukraine machen sich weiter gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Auch das ist Thema in dieser Sendung. Außerdem bis 18.40 Uhr unter anderem das hier. Nach dem Rückzug von RBB-Intendantin Schlesinger gibt es eine Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Der Schriftsteller Salman Rushdie ist nach der Attacke auf ihn auf dem Weg der Besserung. Für das Fischsterben in der Oder wird weiter die Ursache gesucht. Ein verheerendes Feuer in einer Kirche in Ägypten fordert mindestens 40 Menschenleben. Und im Sport dann mehr zur deutschen EM-Goldmedaille am Stufenbarren. In unserer Reihe Hintergrund berichtet unsere Korrespondentin Karin Senz dann aus Iran über junge Menschen, die sich trotz der wirtschaftlichen und politischen Krise in ihrer Heimat eine Existenz aufgebaut haben. Im Studio ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen Sonntagabend. Morgen will die Bundesregierung über die Höhe der geplanten Gasumlage entscheiden. Auf die Bürgerinnen und Bürger kommen bekanntlich nicht nur deutlich höhere Energiekosten zu, auch eine Sondergebühr für Energiekonzerne ist geplant, die Gas momentan zu deutlich höheren Preisen importieren müssen. Die Bundesregierung möchte auf diese Gasumlage keine Mehrwertsteuer erheben. Deshalb hat Finanzminister Lindner die EU-Kommission jetzt um Zustimmung gebeten. Ein entsprechendes Schreiben von Berlin nach Brüssel ist heute bekannt geworden. Gas ist nicht nur teurer, sondern auch rar geworden. Seit Monaten wird deshalb für den anstehenden Winter Gas gebunkert. Und das offenbar erfolgreich, berichtet Birte Sönnigsen.
Das erste Etappenziel ist erreicht, obwohl weniger Gas aus Russland geliefert wird. Die Speicher sind früher als vorgeschrieben zu 75% gefüllt. Ein Grund dafür, das gute Wetter, sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.
Das heißt, es wird wenig geheizt und wir haben dank unserer Nachbarn in Norwegen, Belgien, Holland stabile Zuflüsse. Und das hat die Speicher gut befüllt.
Zurzeit helfen die Nachbarländer mit Gaslieferungen. Das alleine wird nicht reichen. Die Bundesregierung hat verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, um für den Winter gewappnet zu sein. Falls dann kaum noch oder gar kein Gas mehr aus Russland geliefert wird. Eine Verordnung legt fest, bis Anfang November sollen die Gasspeicher zu 95% gefüllt sein. Allerdings ist unklar, ob das wirklich klappt, sagt Klaus Müller.
Weil wir eben demnächst eine Heizperiode haben. Wir wissen nicht genau, ob im September oder früher oder später, aber die Ziele von 85% und 95% werden schwieriger zu erreichen sein.
Selbst wenn die Speicher im Herbst zu 95% gefüllt sind, reicht das nicht, um Deutschland durch den Winter zu bringen. Sollte dann gar kein Gas aus Russland mehr fließen, würden die Speicher bei einem durchschnittlichen Winter für ungefähr 2,5 Monate reichen. Für den Präsidenten der Bundesnetzagentur ist deshalb klar:
Ohne weitere Einsparungen werden wir den Winter nicht gut durchstehen, aber Speichern hilft als Puffer und kann uns notfalls auch über ein paar Wochen hinweg retten.
Für die Bundesregierung sind die Gasspeicher ein wichtiges Element, damit Deutschland durch den Winter kommt, ohne dass Gas, etwa für bestimmte Unternehmen, abgeschaltet werden muss. Außerdem sollen zum Jahreswechsel 2 Flüssigerdgasterminals an der Nordseeküste fertig sein. Und die Regierung setzt auch darauf, dass weniger Gas verbraucht wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt seit Wochen.
Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen. Wir müssen die Gasverbräuche runterbringen.
Ungefähr 20% sollen eingespart werden. Habeck hat jetzt Vorschriften zum Energiesparen auf den Weg gebracht. Dazu gehört zum Beispiel, dass öffentliche Gebäude nur noch auf 19 Grad geheizt werden und im Dunkeln nicht mehr angestrahlt werden dürfen. Im Privaten sollen unter anderem Pools nicht mehr beheizt werden dürfen und ein jährlicher Heizungscheck soll zur Pflicht werden.
Birte Sönnigsen. In der Ukraine ist auch heute der Beschuss des größten Atomkraftwerks in Europa, Saporischschja, weitergegangen. Im Ringen um eine Begutachtung der Internationalen Atomenergieagentur IAEA gab es keine Fortschritte. Die russische Seite, die das Kraftwerk offenbar belagert, sieht die Vereinten Nationen am Zug. Die Lage rund um den Atommeiler war heute erneut ein Thema in der Ansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Mehr dazu im Beitrag von Marius Reichert über die aktuelle Lage in der Ukraine.
In den Ladenzeilen der kleinen Einkaufsstraße in Bachmut sind die Scheiben geborsten, Gebäudeteile eingestürzt. In der Mitte der Straße klafft ein großes Loch. Hier ist eine Rakete eingeschlagen. Bachmut in der Region Donezk am Morgen. Als die Sirenen heulten, das Donnern begann, war Oksana gerade am Arbeiten in ihrem Lebensmittelgeschäft. Ihr Mann ist bei seinem Einsatz an der Front gestorben. Die Angriffe machen ihr Angst. Am liebsten würde sie weg aus Bachmut. Aber ohne ihn fühlt sie sich hilflos. Wenn er am Leben wäre, würde ich hier nicht bleiben. Er würde es auch gar nicht erlauben. Aber er ist nicht mehr da. Also was soll ich tun? Irgendwohin? Kein Ehemann, kein Geld, kein Job, kein Zuhause. Bachmut liegt in der Region Donezk, die seit Monaten von Russland angegriffen wird. Stück für Stück verschiebt sich die Frontlinie in Richtung Westen und damit näher an die kleine Industriestadt. Militärbeobachter sagen, Russland habe die Angriffe zuletzt wieder verstärkt. Besonders betroffen demnach die Region Mykolaiv. Dort soll nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Raketenangriff ein Mensch getötet worden sein. Präsident Selenskyj rief die Bevölkerung zum Durchhalten auf. In seiner nächtlichen Videoansprache lobte er indes Erfolge der ukrainischen Truppen. Die ukrainische Verteidigung ist stark und die Angriffsversuche der Invasoren scheitern immer wieder. Der Kampf im Süden des Landes sorgt aktuell für gute Nachrichten über die schwachen Kräfte und Mittel der russischen Armee. Wir verlieren keinen einzigen Tag, wir schwächen die Besatzer. Verteidigung und sogar Gegenangriff. Immer wieder betont Selenskyj, die von Russland besetzte Stadt Cherson im Süden der Ukraine zurückerobern zu wollen. Auch dort will er Fortschritte gemacht haben. Überprüfen lässt sich das nicht. Genauso wenig, was wirklich rund um Europas größtem Atomkraftwerk Saporija passiert. Seit Tagen gibt es dort immer wieder Beschuss. Pumpen und Leitungen wurden beschädigt. Selenskyj warnte vor einer wachsenden nuklearen Bedrohung für Europa und zeichnete ein Schreckensszenario. Jeder Tag, an dem Russland auf dem Territorium des AKW Saporischschja und in den angrenzenden Gebieten unseres Landes ist, erhöht die Strahlungsgefahr für Europa so sehr, wie sie selbst zum Höhepunkt der Konfrontation während des Kalten Krieges nicht der Fall war. Darauf sollte natürlich heftig reagiert werden. Russland hat die Ukraine laut eines Berichts der russischen Nachrichtenagentur TASS offiziell aufgefordert, Angriffe auf die Anlage einzustellen. Die ukrainische Seite müsse Vertretern einer Mission der Internationalen Atomenergiebehörde Sicherheitsgarantien geben, damit diese die Anlage begutachten könnten, hieß es aus Moskau. Die Ukraine bestreitet, für Angriffe auf das AKW verantwortlich zu sein und gibt Russland die Schuld dafür.
Marius Reichert berichtete. Zurück nach Deutschland. Im Zusammenhang mit dem rätselhaften Fischsterben in der Oder haben sich Deutschland und Polen zuletzt vor allem gegenseitig Vorwürfe gemacht. So hieß es von deutscher Seite beispielsweise, dass polnische Stellen nicht rechtzeitig informiert und Meldeketten nicht eingehalten hätten. Die Hintergründe für das massenhafte Fischsterben sind währenddessen weiter unklar. Weder ist bekannt, woran die Fische gestorben sind, noch wer dafür verantwortlich ist. Am Abend gibt es Beratungen auf politischer Ebene. Jan Kummer berichtet.
Im Fall des Fischsterbens in der Oder wollen sich Deutschland und Polen künftig besser abstimmen. Dazu trifft sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Abend in Stettin mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa. Dabei werden auch Polens Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk und die Umweltminister von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Axel Vogel und Till Backhaus anwesend sein. Nach bisherigen Erkenntnissen können Schwermetalle wie etwa Quecksilber als Ursache für die ökologische Katastrophe in der Oder ausgeschlossen werden. Das haben Untersuchungen des staatlichen polnischen Instituts für Veterinärwesen ergeben. Sie zeigen allerdings eine hohe Belastung mit Salzwerten, was wiederum mit deutschen Laborergebnissen übereinstimmt. Weitere Untersuchungsergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte, es müsse jemand eine riesige Menge chemischer Abfälle in die Oder gekippt haben. Wer und wo ist aber noch unklar. Die Regierung setzte eine Belohnung von umgerechnet etwa 215.000 Euro aus für Hinweise, die zum Verursacher führen. Laut Innenministerium in Warschau sind derzeit rund 2000 Polizisten, 300 Feuerwehrleute und etwa 200 Soldaten an der Oder im Einsatz, um tote Fische zu bergen und Bürger zu warnen, mit dem Wasser in Kontakt zu kommen. Die Menschen entlang der Oder und auch Politiker der Opposition sind wütend. Sie werfen der Regierung und den Behörden Versagen vor. Erst am vergangenen Mittwoch waren offizielle Warnmeldungen ausgegeben worden, fast zwei Wochen nach den ersten Meldungen über tote Fische und stechend riechendes Wasser.
Jan Kummer zur Lage an der Oder. Vor einer Woche zog sich die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg von ihrem Amt zurück. Vorher hatte sie bereits den ARD-Vorsitz aufgegeben. Um Details der Trennung geht es morgen auf einer Sitzung des RBB-Rundfunkrats. Mittlerweile wird gegen Patricia Schlesinger strafrechtlich ermittelt. Es geht um den Verdacht der Untreue und der Vorteilsnahme. Währenddessen gibt es Forderungen nach Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört. Frank Capellan fasst die Debatte aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Friedrich Merz prophezeit düstere Zeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Der Fall Schlesinger führt aus Sicht des CDU-Vorsitzenden zur Systemfrage. Die Schlesinger-Affäre hat das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen, analysiert Merz in einem Gastbeitrag für die badischen neuesten Nachrichten. Fehler aus eigener Kraft zu korrigieren. ARD und ZDF haben seiner Überzeugung nach nun die vielleicht letzte Gelegenheit dazu. Der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag nennt ein Beispiel. Es dürfe keine Konkurrenz mehr untereinander geben. Die Gebührenzahler können zumindest eine engere Kooperation von ARD und ZDF verlangen, vor allem bei kostspieligen Sportevents, erklärt Merz, der die Öffentlich-Rechtlichen dazu aufruft, sich auf ihren Informationsauftrag zu konzentrieren. Dass es nun ans Eingemachte geht, fürchtet auch Frank Überall. Der Chef des Journalistenverbandes fordert den RBB-Rundfunkrat dazu auf, die zurückgetretene Intendantin fristlos zu entlassen. Ob das aber reicht? Überall im Deutschlandfunkgespräch zu den weitergehenden Folgen.
Also mit Beitragsgeldern muss ordentlich umgegangen werden. Und natürlich ist es so, dass wir europaweit im Moment in Frankreich, in Großbritannien, auch in anderen Ländern erleben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk geschleift wird. Und wir haben diese Diskussion in Deutschland ja auch, zum Teil von interessierter Ecke, aber es kommt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Manche Medien machen da auch im Moment massiv Stimmung und da spreche ich noch gar nicht von den sozialen Netzwerken. Also insofern ist das gerade wirklich eine dramatische Situation.
WDR-Intendant Tom Buro, der den ARD-Vorsitz von Patricia Schlesinger übernommen hat, kündigt umfassende Reformen an. Wie groß ist der Ansehensverlust der Öffentlich-Rechtlichen, wird er gefragt. Das ist noch nicht endgültig absehbar, aber ich rede da nicht drum herum. Diese Krise berührt auch die ARD, meint Buro gegenüber der deutschen Presseagentur. Wir sind alle enttäuscht und wütend. Wegen seines Jahresgehaltes von 400.000 Euro stand er selbst oft genug in der Kritik. Jetzt muss er sich fragen lassen, wofür die Technikdirektorin des Bayerischen Rundfunks zwei Dienstwagen benötigt. Und auch sein eigener findet Interesse. Einen 7er BMW fahre er. Auch mit Massagesitz wie der von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger? Seine Antwort? Ich muss sagen, leider ja. Ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn auch noch nie benutzt. Und ich wusste es noch nicht einmal. Aydan Özcan, Chefredakteur von Business Insider, der die Affäre Schlesinger öffentlich gemacht hatte, verweist im WDR auf die Verantwortung in den Chefetagen.
Ich weiß ja nicht, was bei der juristischen Aufarbeitung, die ja noch einige Wochen dauern wird, herauskommt. Aber hier geht es im Endeffekt um Fingerspitzengefühl. Das hat etwas mit einer moralischen Dimension auch zu tun. Und natürlich ist es auch nicht in Ordnung, wenn ich auf der einen Seite dem Sender ein Sparzwang aufdrücke und auf der anderen Seite eine Luxuskarosse im Wert von fast 150.000 Euro fahre.
Dass die Grundsatzdebatte über die Finanzen der Öffentlich-Rechtlichen längst wieder entbrannt ist, zeigt sich auch an der Reaktion von Rainer Haseloff. Eine Beitragserhöhung ist auf absehbare Zeit kaum mehr vermittelbar, meint der CDU-Politiker im Welt-Interview. 2020 hatte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt eine Gebührenerhöhung blockiert. Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des RBB, Ärgert es allerdings, dass nun der Ruf aus der Politik nach Rationalisierung wieder so massiv wird. Im Deutschlandfunk-Magazin Medias Res unterstreicht er:
Manchmal ist es so, dass die gleichen Politiker, die allgemein sagen, die ARD müsste sich mal reduzieren, im Besonderen in ihrem Land aber sagen, denkt bloß nicht drüber nach, dieses oder jenes einzustellen.
Ob sich das als Folge der Affäre Schlesinger nun ändert, dürfte sich möglicherweise schon in den kommenden Wochen zeigen.
Frank Capellan zur Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. In diesem Moment 18.25 Uhr. Weltweites Entsetzen hat die Attacke auf den Schriftsteller Salman Rushdie ausgelöst. Rushdie war am Freitag auf offener Bühne im US-Bundesstaat New York mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Nach Medienberichten geht es dem indisch-britischen Autoren mittlerweile besser. Er müsse nicht mehr künstlich beatmet werden und könne widersprechen, berichtet die Zeitung New York Times. Der mutmaßliche Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt. Über die Hintergründe ist weiterhin nichts Offizielles bekannt. Claudia Sarre berichtet aus den USA.
Hadi Mattar did commit the crime of assault second when he with the intent to cause physical injury to Salman Rushdie.
In Handschellen und im schwarz-weiß gestreiften Gefängnisanzug wurde der Rushdie-Attentäter Hadi Mattar dem Haftrichter vorgeführt. Der 24-jährige Mann aus New Jersey plädierte zunächst auf nicht schuldig. Er habe das verfassungsmäßige Recht auf die Unschuldsvermutung, so sein Pflichtanwalt. Mattar werden versuchter Mord zweiten Grades und Körperverletzung zweiten Grades vorgeworfen. Der 24-jährige hat am Freitagvormittag den Autor Salman Rushdie mit etlichen Messerschlägen auf der Bühne eines Kulturzentrums in Chautauqua im Bundesstaat New York schwer verletzt. Sein Anwalt bemängelte, die Behörden hätten sich zu viel Zeit gelassen, um den Verdächtigen dem Richter vorzuführen. Stattdessen sei der Täter an eine Bank in der Polizeikaserne gekettet worden. Der Bezirksstaatsanwalt von Chautauqua, Jason Schmidt, schloss eine Freilassung auf Kaution aus. Er führte an, Mattar habe den Angriff auf Rushdie gezielt geplant. Er habe sich eine Eintrittskarte für die Lesung gekauft und sei einen Tag vorher mit einem gefälschten Ausweis angereist. Salman Rushdie soll es inzwischen besser gehen. Sein Schriftstellerkollege Atish Taser sagte auf Twitter, Rushdie brauche nicht mehr beatmet zu werden und sei auch wieder ansprechbar. Ich habe exzellente Nachrichten. Salman hat es geschafft. Er atmet zu 90% selbstständig. Gehirnaktivität ist normal. Er ist wach. Ein Auge ist offen, keine Blutgerinnsel. Wir haben schlimme 24 Stunden hinter uns, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass er über den Berg ist.
A little bit in the clear now.
Der 75-Jährige hatte bei der Messerattacke ernsthafte Verletzungen davongetragen und musste notoperiert werden. Nach Aussage des Staatsanwalts hatte Rushdie unter anderem Stichwunden im Hals, im Bauch, unter dem rechten Auge, in der Brust und im rechten Oberschenkel. Ob nach wie vor der Verlust seines rechten Auges droht, ist unklar. Auf der Suche nach dem Tatmotiv arbeitet die Polizei mit dem FBI zusammen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Attentäter um einen sehr ruhigen, zurückgezogen lebenden Mann. Ermittler hatten bei der Durchsicht seiner sozialen Netzwerkskonten Hinweise darauf gefunden, dass er mit dem schiitischen Extremismus und der iranischen Revolutionsgarde sympathisiert. Weltweit wurde die Messerattacke auf Rushdie als Angriff auf die Meinungsfreiheit verurteilt. US-Präsident Biden etwa sagte, Rushdie und sein Werk verkörperten universelle Ideale wie Wahrheit, Mut, Unverwüstlichkeit und die Fähigkeit, Ideen zu teilen, ohne Angst zu vermitteln.
Aus den USA, Claudia Sarre. Die Klagemauer in Jerusalem ist das wichtigste Heiligtum des Judentums. Auf dem Tempelberg befinden sich mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee aber auch heilige Stätten des Islam. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen dort. In der vergangenen Nacht hat ein palästinensischer Attentäter in der Altstadt von Jerusalem das Feuer eröffnet und 8 Menschen verletzt, 2 davon schwer. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann aus Ost-Jerusalem, der bereits einschlägig vorbestraft war. Er hatte in der Vergangenheit wegen einer Messerattacke bereits 5 Jahre in Haft verbracht. Das Motiv für die blutige Tat in der Nacht ist nicht bekannt. Der Mann hatte ohne Vorwarnung auf die Insassen eines stehenden Busses geschossen. Darin befanden sich vor allem orthodoxe Juden, die zuvor die Klagemauer in Jerusalem besucht hatten. Unter den verletzten Opfern ist auch eine US-amerikanische Familie aus Williamsburg in New York. Sie macht derzeit Urlaub in Israel. Der 60-jährige Familienvater wird künstlich beatmet und schwebt in Lebensgefahr. Etwa 4 Stunden nach dem Anschlag stellte sich der Täter in einer Polizeistation in Jerusalem. Israels Premier Lapid informierte sich noch in der Nacht über das Attentat. Er verurteilte die Tat und betonte, jeder, der versuche, Israel Schaden zuzufügen, werde dafür einen hohen Preis bezahlen. Nach seinen Worten sind in Abstimmung mit den örtlichen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen in Jerusalem verschärft worden. Damit sollen Anschläge durch Nachahmungstäter verhindert werden. Lob für den Anschlag gab es von den extremistischen palästinensischen Organisationen. Die Hamas, der Islamische Dschihad und die Al-Aqsa-Brigaden erklärten übereinstimmend, die Tat sei eine natürliche Antwort auf die Siedlungspolitik und auf die Verbrechen der Besatzungskräfte gegen das palästinensische Volk und die heiligen Orte in Jerusalem.
8 Verletzte nach Anschlag in Jerusalem. Dazu der Bericht von Julio Segador aus Israel. In Ägypten gehört die große Hitze zum Leben dazu. Die Klimaanlagen laufen in dem Land im Dauerbetrieb, nicht immer störungsfrei. In der Hauptstadt Kairo ist das jetzt mindestens 40 Besuchern eines Gottesdienstes zum Verhängnis geworden, nach einem Kurzschluss in einer Klimaanlage ein Feuer ausgebrochen war. Thilo Spanhehl berichtet.
Menschen schreien, Flammen schlagen aus den Fenstern. Es sind chaotische Szenen, die im ägyptischen Fernsehen zu sehen sind. Das Feuer hatte offenbar eine Massenpanik unter den vielen Gläubigen ausgelöst, die zur Sonntagsmesse in die Abu Sifin-Kirche gekommen waren. Das Gotteshaus ist in einem Wohnhaus in Ain Baba im Westen der Hauptstadt Kairo untergebracht. Das Innenministerium spricht in einer Mitteilung davon, dass um 9 Uhr der erste Notruf eingegangen sei. Die Einsatzkräfte hätten sich sofort auf den Weg gemacht und die Verletzten auf die nahegelegenen Krankenhäuser verteilt. Eine Nachrichtensprecherin verließ das offizielle Statement des ägyptischen Innenministeriums. Die Wohnhäuser in Ain Baba, in dem Viertel, in dem die Kirche liegt, sind meist illegal, also ohne Genehmigung und Aufsicht der Behörden entstanden, was dazu führt, dass es meist keine Feuerschutzmaßnahmen gibt. Normalerweise mit Kritik eher zurückhaltend, kommen jetzt klare Worte von einem Journalisten des staatlich kontrollierten Fernsehsenders Al-Hadath. Das Feuer ist eine Tragödie, wenn wir auf die Anzahl der Toten und Verletzten schauen. Dazu kommen die schlechten Rettungsmaßnahmen, die Opfer bekommen haben. Ein Kurzschluss sollte nicht zu einer solch großen Zahl an Toten und Verletzten führen. Straßen und Gassen in Ain Baba sind eng. Autos schlängeln sich manchmal nur im Schritttempo vorbei an Verkaufsständen und Menschenmassen. Und so ist es auch für Rettungskräfte schwierig, schnell zu einem Einsatzort zu kommen. Was heute passiert ist, sollte die Regierung dazu veranlassen, strengere Vorkehrungen mit Blick auf den Zivilschutz in den Kirchen zu treffen. Der Status der Gebetshäuser muss überprüft werden, insbesondere in solch dicht bevölkerten Wohngebieten. Nur mit strengeren Maßnahmen können die Gläubigen besser geschützt werden. Die koptische Minderheit in Ägypten fühlt sich vom Staat oft benachteiligt. Vertreter kritisieren immer wieder, dass es beispielsweise für den Bau von Kirchen sehr viel strengere Gesetze gäbe als für den Bau von Moscheen. Das führt jedoch nicht zu mehr Sicherheit, sondern dazu, dass viele Gotteshäuser in einfachen Wohngebäuden untergebracht werden. Diese sind jedoch oft nicht für solche Menschenmassen ausgelegt, die bei Gottesdiensten zusammenkommen. Ein anderer Reporter des staatlichen Fernsehsenders Al-Hadath sieht ein generelles Problem. Es gibt nicht nur Brände in Kirchen und Gotteshäusern in Ägypten. Auch in der Kairoer Stadtmitte hatte es zuletzt mehrere Feuer gegeben, mit teils höheren Opferzahlen. Das große Problem in Ägypten ist die Nachlässigkeit beim Zivilschutz. Das bedeutet, dass es meist keine Feuerlöscher, Rettungswege oder Fluchtmöglichkeiten gibt. Ägyptens Premierminister Mostafa Madbouly sprach im Fernsehen am Nachmittag den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Es ist ein schmerzhaftes Ereignis. Ich versichere den Familien der Toten mein aufrichtiges Mitgefühl. Wir wollen ihnen jede mögliche Unterstützung anbieten und hoffen, dass die Verletzten schnell wieder gesund werden. An der Unfallstelle haben Sicherheitskräfte mittlerweile den Zugang zum Gebäude abgesperrt. Auch Stunden nachdem das Feuer bereits gelöscht ist, strömt immer noch Qualm aus den rußschwarzen Fenstern. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Menschen in Trauben zusammenstehen. Offensichtlich geschockt von dem, was sich heute dort ereignet hat.
Der Bericht aus Kairo. Und jetzt habe ich um 18.35 Uhr Besuch bekommen, hier im Studio, und zwar von Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion.
Die European Championships, diese neuen parallel ausgetragenen Europameisterschaften, die derzeit München elektrisieren, rücken auch mal medial nicht so präsente Sportarten in den Fokus. Klettern zum Beispiel oder heute auch Turnen. So haben die deutschen Kunstturnerinnen mit ihren Leistungen die Münchner Olympiahalle zum Toben gebracht. Florian Winkler.
Was für ein goldener Nachmittag für die deutschen Turnerinnen. Emma Malewski, erst 18 Jahre alt, holt sich etwas überraschend, aber verdient dank einer Top-Übung den Titel am Schwebebalken. Freudentränen pur bei der Chemnitzerin in der Münchner Olympiahalle vor über 9000 turnbegeisterten Fans. Bei ihrer erst zweiten Europameisterschaft überhaupt ein solch toller Erfolg. Weniger zufrieden war Pauline Schäfer-Betz, die Weltmeisterin von 2017 an diesem Gerät. Die landete nur auf Rang 5. Großer Jubel und große Emotionen auch bei Elisabeth Seitz. Die 28-Jährige holte sich den Titel mit einer nahezu perfekten Übung am Stufenbachen. Teamkollegin Kim Bui, die ihre Karriere nach diesen European Championships beenden wird, kam auf Rang 5.
Und Hanna Meul gewinnt die erste Medaille für die deutschen Sportkletterer. Seit 2015 auf dem Münchner Königsplatz wurde die 21-jährige Studentin von einem begeisterten Publikum gefeiert. Patricia Gabor.
Sie war noch etwas sprachlos nach dem Wettkampf. Hanna Meul sichert sich Silber im Bouldern. Es ist das erste Edelmetall für die Kölnerin bei einer EM. Dabei ist ihr am Ende die Luft ausgegangen. Ihren vierten und letzten Boulder konnte sie nicht knacken. Da fehlten dann einfach die Kraft und die Ideen. Aber anderen ging es genauso. Nur Janja Garnbrett nicht. Die Slowenin überstrahlt alles, holt sich Gold, nachdem sie erst gestern im Lied zu Gold geklettert war. Aber Hanna Meul belohnt sich mit Silber für eine tolle Saison. Und Bronze geht an die Französin Oriane Berton.
Auch auf der Regattastrecke hatte sich Ruderer Oliver Zeidler eigentlich viel vorgenommen, aber das Einerfinale verlief ganz anders als gedacht, berichtet Jan Dietjogeit.
Oliver Zeidler konnte es nicht fassen. Gold hat er gewollt, aber am Ende ist es Platz 4 geworden. Der Lokalmatador war eigentlich gut dabei, aber auf den letzten 100 Metern, da ist er komplett eingebrochen, hat das Boot kaum noch ins Ziel bekommen. Der Sieg ging an den Niederländer Melvin Tweller. Riesenjubel bei Alexandra Föster. Die Einerruderin hat Bronze gewonnen. Mit einem sensationellen Schlusssport hat die Sauerländerin sich doch noch auf den dritten Rang schieben können. Ein toller Erfolg für die 20-Jährige. Eine Bronzemedaille hat es noch im gemischten Vierer in der Paraklasse gegeben. Der deutsche Frauenachter landete auf Platz 5.
Nach seinem geplatzten Goldtraum übte Zeidler heftige Kritik am Deutschen Ruderverband, warf den Verantwortlichen mangelnde Professionalität vor, und Kritik gab es auch an der Organisation der Straßenradrennen. Peinliche Technikprobleme und vermeidbare Stürze sorgten fast für mehr Diskussionen als das sportliche Ergebnis. Holger Gerska.
Es war ein bitterer Nachmittag für die deutschen Radprofis. Zunächst der Sturz von Pascal Ackermann. Er kollidierte mit einem Gitter, das eine Baustelle abschirmen sollte. Die Gitterfüße nach außen auf die Straße gerichtet. Er stürzte schwer auf die linke Schulter, hielt sich auch das Handgelenk, musste das Rennen aufgeben. Und Phil Bauhaus, der dann im Sprintfinale die deutschen Farben vertreten konnte und sollte, kam gar nicht so recht rein in dieses Finale. Und am Ende stand nur Platz 18 im Protokoll. Gewonnen hat der Niederländer Fabio Jakobsen nach seinem Tour de France-Etappe. Sieg dieser Saison, ein weiterer Baustein auf dem Weg seines Comebacks, denn er stürzte vor 3 Jahren schwer bei der Polen-Rundfahrt. Silber für Arnaud Demar aus Frankreich, Bronze für Tim Merlier aus Belgien.
Und in der Fußball-Bundesliga fehlte in der Partie zwischen Mainz und Union Berlin eigentlich alles, was ein gutes Spiel ausmacht. Entsprechend das 0:0. Stefan Kersthold.
Wenn man es positiv sieht, dann könnte man sagen, nach diesem 0:0 zwischen Mainz und Union Berlin, beide Teams bleiben ohne Niederlage nach dem zweiten Spieltag. Ansonsten war es ein Spiel wie die Temperaturen. Knapp 35 Grad in der Mainzer Arena. Da taten sich beide Mannschaften sehr schwer. Chancen waren Mangelware. Die beste, die vergab der eingewechselte Bergsorg auf Seiten der Mainzer kurz vor dem Ende, als sein Schuss aus 16 Metern abgefälscht wurde. Es gab nur Eckball. Ansonsten viele Fehler auch im Spielaufbau bei beiden Mannschaften. Die letzten Pässe kamen selten an, es fehlte die Präzision und somit blieb es bis zum Ende bei diesem torlosen 0:0.
Aktuell spielt noch der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Dazu gleich mehr in unserer Sendung Sport am Sonntag. Die Bayern führen zur Halbzeit schon 2:0 dank der beiden Treffer von Musiala und Müller. Und das verbliebene deutsche Duo ist bei der Weltmeisterschaft in Dänemark im Reitspringen ohne Medaille geblieben. Bei der Einzelentscheidung sorgte in Herning Markus Ening für das beste Ergebnis. Der 48-Jährige aus Borken kam mit Stargold auf Rang 5. Die im belgischen Bocholt lebende WM-Debütantin Jana Vargas ritt mit Limbridge auf Platz 9. Weltmeister wurde nach 2 Runden am Abschlusstag Henrik van Eckermann aus Schweden mit King Edward.
Danke, Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Und mehr von ihr hören Sie dann ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Sonntag. Das war diese Ausgabe der Informationen am Abend. Heute mit Jonas Panning. Ihnen noch einen schönen Sonntag.